Uns Platz nehmen. Maranatha, unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Mein Thema heute Abend ist, lebe das Auferstehungsleben. Lebe das Leben aus Gott. Lebe ein anderes Leben, als die Welt lebt. So, ich möchte noch ganz kurz hinweisen auf verschiedene Themen die nächsten Tagen hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, Gott will, dass es dir sehr gut geht. Nicht nur gut, gut ist zu wenig, dafür kannst du nicht viel kaufen, aber sehr gut. Alles, was Gott gemacht hat, war sehr gut. Also alles, was Gott schafft, ist sehr gut. Also leb mit Gott und du wirst ein sehr gutes Leben führen. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Also vertraue Gott. In der Welt wird es immer schwieriger, immer problematischer. Ich möchte euch Mut machen oder, was heißt Mut machen, hinweisen auf dem Infotisch. Da haben wir die Zettel oder auch im Internet die Tsunami, Finanztsunami. Katastrophe, die kommt auf uns zu. Das war vor 2-3 Jahren, was Gott mir da geschenkt hat. Jetzt wird es langsam Realität. Jetzt kriselt mit dem Euro und so weiter. Jetzt wird es ernst. Ich denke, manchmal braucht es seine Zeit, bis das kommt, bis die Kinder Gottes ihre Schäfchen ins Sichere, ins Trockene gebracht haben. Und dann passiert es. Also schau, was du tun kannst. Deine Finanzen, wie sieht's mit deinen Finanzen aus? Ich denke, mit dem Euro sieht nicht gut aus, mit dem Dollar sieht's auch nicht so gut aus. Mit was sieht es überhaupt gut? Gott meint es gut in deinem Leben. Deshalb warnt er uns vorzeitig, dass wir aufwachen, dass wir nicht auf das Materielle setzen, sondern auf das Ewige, Unvergängliche, dass wir Schätze im Himmel sammeln und nicht Schätze in dieser Welt. Die Schätze auf dieser Welt, die vergehen so schnell, die werden so schnell aufgefressen von Rost und Motten und was weiß ich von welchen Biestern. Finanzamt, viel womöglich und so weiter, kannst gar nicht mehr genug Steuern zahlen. Da wirst du geschröpft und geschröpft und geschröpft, dass von dir bald nichts mehr übrig bleibt. Natürlich, wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Wir sollen das letzte Hemd geben und Leibeigene werden, womöglich. So, das ist so der Weg. Aber noch nebenbei, Gott hat gute Gedanken für dein Leben. Lies also die Finanztsunami-Prophetie, die Gott mir gegeben hat vor ein paar Jahren. Auch das mit Saudi-Arabien. Ich bin also auch erstaunt, die Botschaft, die Gott mir mit das Bild vom Saudi-Arabien geschenkt hat oder gegeben hat. Wir haben das alles so im Internet oder hier, kannst du nachlesen. Jetzt mit diesem Panzergeschäft, was die Bundesrepublik macht, es wird aktuell. Die Waffen, die dort angesammelt werden, die werden nicht nur zum Spaß und zum Sandkasten, im Sandkasten zu spielen. Nein, da wird schon was geplant für den Aufmarsch, wie die Bibel sagt, Hermagedon, wo dann diese Armeen marschieren. Aber prophetische Themen, irgendwann werde ich wieder behandeln. Ich habe Spaß an der Prophetie, mir gefällt Prophetie. Denn das ist ja Zukunftsmusik und Wort Gottes geht in Erfüllung. Und erfüllt sich manchmal vielleicht nicht sofort auf der Stelle, aber denk an Noah, denk an Jonah und so weiter. Gottes Wort geht in Erfüllung zu seiner Zeit, zu Gottes Zeit. Dann möchte ich dich einladen für Sonntag, ja, Sonntag 17. Hier, Gott will deine Wiederherstellung. Gott will, dass es dir gut geht auf allen Ebenen und dass du wieder der bist, der du immer warst, denn Gott wollte, dass du seist. Gott will deine Wiederherstellung. Und da passt es auch zu dem, was ich hier predige. Das mache ich das ganze Wochenende in dieser Richtung. Lebe das Auferstehungsleben. So. Eine große Wahrheit zuerst einmal. Überall, wo du hingehst, nimmst du dich selbst mit. Schon gemerkt? Ob wenn du auf den Mond fliegst, bist du dort, selbst wenn du überall, du bist mit deinem Körper überall dabei, solange du im Fleisch bist, im Natürlichen bist, du bist überall da, da ist auch deine Seele da und dein Geist da, da sind deine Fähigkeiten und Unfähigkeiten da, also wo du auch immer hingehst, da sind deine Träume, überall findest du dich selbst und du kannst so schimpfen und sagen, die sind nichts. Manche schimpfen auf uns, dass wir nichts sind. Aber du kannst hingehen, wo du willst. Überall findest du, dass du nichts bist. Du bist nämlich du ein Teil, der unvollkommen ist, der unvollendet ist, der noch so viele Probleme hat. Und die Probleme nimmst du mit. Tolstoi hat einmal gesagt, wenn du selbst zum Mond fliegen würdest, dann sagte er, deine Trichinen nimmst du dort auch mit. So nur nebenbei. So deine Trichinen. Das ist so eine Krankheit, ein Bacillus. So, überall musst du für dein Leben selbst verantworten. Also wir sterben selber und wir sollen auch selbst auferstehen. Also lebe das Auferstehen Auferstehungsleben. So lebe ein verwandeltes Leben, lebe ein anderes Leben, lebe nicht mehr gewöhnlich, sondern Gott will, dass wir ungewöhnlich anfangen zu leben. Übernatürlich, nicht nur natürlich und nur das sehen, was vor der Nase einem liegt. So, wir sollen ein inspiriertes Leben leben, ein göttliches Leben leben. Wir sollen ein geistliches Leben leben. Henoch wandelte mit Gott. So, wir sollen so ein Leben führen in einer gottlosen Zeit. Und die Zeit ist ja da, eine schwierige Zeit, ein Auferstehungsleben, sich nicht unterkriegen lassen, sondern immer wieder aufstehen. Das ist Auferstehungsleben für mich. Manche denken, die fliegen so als Geist. Nein, wir sind immer noch im Fleisch. Jesus ist auferstanden im Fleisch. Er ist auferstanden wie ein Mensch und er zeigte seine Wunden und denkt nur an Thomas und er hat Fisch gegessen als Auferstandener und sogar Fisch geröstet. So. Du musst das Leben, das Gott dir gibt, ausleben. Das ist Auferstehungsleben. Und Gott hat uns inspiriert und uns an seinen Sohn gegeben. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das hat er gesagt, noch bevor er gekreuzigt wurde, noch bevor er in den Himmel kam und bevor er den Heiligen Geist sandte. Ich lebe und ihr sollt leben. Und Jesus sagt dann weiter, Johannes 11, und wenn du glaubst, du wirst leben, gleich wenn du sterben würdest. Und das war auch noch vor Ostern. Das war auch noch vor der Kreuzigung. Das war auch noch vor der Auferstehung. Das war auch noch vor der Himmelfahrt. Ja, Herr, ich glaube an die Auferstehung. So viele Christen glauben an die Auferstehung. Ja, wenn Jesus wiederkommt, dann werde ich auferstehen. Oder, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wir sollen an das jetzt und heute und hier glauben, dass wir jetzt schon das Auferstehungsleben haben. Jetzt ist Christus in uns. Vermag ich alles. Ist Christus in uns. Was ist das? Lebe das Auferstehungsleben. Du sollst ein Mensch des Geistes, des Glaubens sein. Du sollst dich an Gott orientieren. Das ist also, was ich heute mit Gottes Hilfe erreichen möchte, dass du nicht auf diesseits schaust, sondern auf das Jenseits und von dort deine Inspiration, deine Kraft, deine Energie und alles, was du brauchst, bekommst. Das unsichtbare Leben. Du kannst entweder Sklave sein oder ein freier Mensch. Das ist Auferstehungsleben. Die meisten, die nur das Irdische sehen, da haben sie Sorgen, Kummer, Stress und was weiß ich alles. Und ich möchte als Einstieg ein Wort von Jakob Böhme, einem Mystiker, nehmen. Der hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Na, ich wiederhole es nochmals, langsamer. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Und deshalb sagt Jesus, über den hat der andere Tod keine Macht. Wenn du gestorben bist in Christus, zu Lebzeiten, was das heißt, also sterben. Zu einem Kirchenvater ganz früh im 1. Jahrhundert oder 2. Jahrhundert, da kam jemand und sagte, Vater, du hast so immer gepredigt, wir sollen unser altes Wesen, unsere alte Natur kreuzigen und so weiter, wir sollen sterben. Was ist sterben? Dann hat er gesagt, kein Problem. Ich will die liebe Schwester eine Lektion erteilen, das war eine Schwester. Und dann sagt er, geh auf den Friedhof. Und da ist Schwester sowieso gestorben. Und du weißt, die war nicht die Beste. Die hat lauter krumme Sachen gemacht und die war nicht koscher und die war das und das. Und sag alles Negative, was du über sie weißt, sag ihr am Grab. Schimpf, verfluche sie, verdamme sie und sag, du hast bei uns nichts zu suchen. Okay? Ist sie hingegangen und hat gedacht, aber komische Lektion, was mir der Vater Ignatius da erteilt. Und dann geht sie hin oder kommt zurück und sagt, ja, ich habe das getan, aber ich habe immer noch nicht kapiert, was das bedeuten soll. Sagt, weißt du, und du kennst noch diese schöne, nette sie, liebe Schwester sowieso, die hat immer Kleider genäht in der Gemeinde, die war so fleißig, sie hat gedient, sie hat also die Gemeinde am Leben gehalten, sie war so die Mutter der Gemeinde. Und die liegt gerade daneben, ein Stückchen weiter, dort auf demselben Friedhof. Und jetzt erzähle alles Gute, was sie gemacht hat. Lobe sie, preise sie selig, sprich sie heilig sogar, mach das! Sie ging hin, hat es getan, weil sie sagte, ja, der Vater lehrt mich jetzt, also der Bischof lehrt mich jetzt etwas, ich muss jetzt was lernen. Und dann ging sie hin und kam wieder zurück und sagt, was hat die Erste gesagt? Nix. Und was hat die Zweite da, die liebe Schwester, gesagt? Auch nichts. Wenn du gestorben bist, sagst du nichts mehr. Das ist in Christus gestorben. Das ist begraben sein. Du sagst nichts mehr. Du schimpfst nicht mehr. Du regst dich nicht mehr auf. Du nimmst es nicht mehr persönlich. Dich kann man loben. Und du sagst, das geht dir runter wie das Wasser. Und man kann dich schimpfen, verfluchen, verdammen. Das macht dir auch nichts aus. So, das ist gestorben sein. Sind wir schon gestorben? Versuch deinen Nachbar zu kneifen, dann wirst du sehen, ob er lebt oder nicht. Du merkst so ganz schnell, oder versuch ihm auf die Hühneraugen zu treten, versuch ihn mal zu beleidigen. Weißt du, wenn du ihn preist oder auf die Schulter klopfst und lobst, oh, das steigt, da wird er immer größer. Aber versuch ihn zu schimpfen und sag, also hör mal, oder zu kritisieren oder schief anzugucken. Du merkst, dass die meisten Christen nicht gestorben sind. Die nehmen alles zu persönlich, dramatisieren alles, bauschen alles auf. So, du kannst entweder als Christ ein positives oder negatives Leben leben. Deine Reaktionen sind es. Gestorbene Menschen reagieren nicht mehr. Die wollen auch nichts mehr haben. Die haben nur noch Sand in den Taschen. Die sind pleite. Die haben alles aufgegeben. Die Toten loben dich auch nicht mehr. Die singen auch nicht mehr. Und die jammern auch nicht mehr. Und die klagen auch nicht mehr, die Toten, wenn die gestorben sind. Also, überall nimmst du dich selbst hin, wo du auch hingehst. Du kannst keine einzige Sekunde deinen Schatten verlassen. Du bist das, was du bist. Entweder bist du gestorben oder nicht. Deine Schatten verfolgen dich. Dein Ich, diese Persönlichkeit kannst nicht verleugnen. Weißt du, wir haben noch so viel mit uns selber zu tun. Da sollte man nicht da groß die Welt missionieren, bevor du die Welt groß missionierst in aller Liebe. Wir wollen die Welt erreichen für Christus. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Aber der Herr hat zuerst gesagt, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und das ist zuerst mal Evangelium. So rauszufinden zuerst einmal, dass alles rauskommt, zuerst mal, was in dir noch drin steckt. Heiligung, das ist ein Thema. Weißt du, solange du gesegnet bist, solange du im Himmel auf Wolke Nummer 7 bist, oder 8 oder 10, solange es alles läuft, ist alles wunderbar. Aber wehe, wenn es nichts mehr läuft, bist du dann auch schon gestorben mit Christus? Also nur das, was gestorben ist, steht auch auf. Und deshalb, alle Menschen, die hier auf dieser Erde leben, müssen sterben. Gott hat gesetzt, den Menschen zu sterben, dann aber das Gericht Gottes, was es auch immer ist. So, wenn du noch nicht gestorben bist, dann merkst du, was noch alles so in dir drin steckt. Auch wenn du nur halblebig bist oder dreiviertellebig oder auch im Koma bist, du merkst alles. Im Koma kriegst du sogar auch noch alles mit. Du kriegst noch alles mit, auch wenn du scheintot bist oder verstellter Toter. Wir haben ja so viele Fromme, die sind verstellte Tote. Die stellen sich in der Gemeinde am Sonntag: Ich bin gestorben, in Christus begraben, Christus, Halleluja, Lob und Dank. Und da muss noch irgendjemand nur deinen Namen erwähnen und nicht gerade positiv vielleicht. Und dann kommt alles raus aus deinem Herzen, da platzt du. Und da zeigt sich, ob du im Geist wandelst oder im Fleisch wandelst. Da zeigst es, was in deinem Leben drin ist. Dein Unterbewusstsein reagiert sofort. Das, was in dir ist, das kommt auch aus dir raus. Und so, wenn du stirbst, muss auch das Alte sterben. Ich werde nie vergessen, da haben wir einen Taufgottesdienst gehabt und da gab jemand ein Zeugnis und so weiter von seiner früheren Taufe, was er da erlebt hat, als er getauft worden ist und so weiter. Aber er sagt, weißt du, nach der Taufe habe ich eines festgestellt: Ich bin mit Christus begraben und beerdigt, aber mein alter Adam kann schwimmen, der kommt immer wieder hoch. Mein alter Adam, deine alte Eva, die kann gut schwimmen, die ist eine gute Schwimmerin. Die kommt immer wieder hoch, wenn es irgendwie was ist, was zu holen ist, was zu sehen ist, was zu erleben ist. Heute will ich über Tod und Leben sprechen. Sterben müssen wir alle, leider. Und der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Aber die Bibel sagt noch etwas. Tod und Leben ist auf deiner Zunge. Also im Reden. Und dein Reden verrät dich, welches Geisteskind du bist. Und wir werden geboren, um zu sterben. Wir können nichts dagegen tun. Das ist unser Weg, das ist ein Prozess. Und man merkt ganz schnell, über was wir sprechen. Bis das Herz voll ist. Vom Garten, vom Auto, von Sex, von Geld, egal was es ist, bis das Herz voll ist, das geht der Mund über. Aber jetzt haben wir eine Anbetung gehabt, ein Stück weit. Weißt du, wenn du nur noch Gott preist, nicht mehr bettelst und bittelst, wenn du nur noch Gott preist, du bist in einer anderen Sphäre, bist in einer anderen Welt, dann denkst du nicht mehr, lebe das Auferstehungsleben, das merkt man ganz schnell beim Beten, wenn man mit Gott redet. Wenn man nur mit seinen Klagen, Wehwehchen, Zipperleins kommt, dann merkst du, ich bin noch voll da. Ich bin noch voll da. Du kannst also erst dann ein Auferstehungsleben leben, wenn aus deinem Leben alles rausgeräumt ist, wenn die ganzen Leichentücher abgewickelt und abgelegt worden sind. Weißt du, der Herr ruft uns raus. Lazarus, komm heraus. Er kann seinen Namen einsetzen. Du bist aus dem Grab rausgekommen, bist wiedergeboren. Aber du merkst, was da noch alles drin ist. Ist dein Verstand wiedergeboren? Sind deine Augen wiedergeboren? Ist deine Zunge wiedergeboren? Die ist als letztes meistens, wo wiedergeboren wird. Sind deine Füße wiedergeboren? Sind deine Hände wiedergeboren? Und deshalb sagt die Bibel, erneuert euch täglich. Wir müssen also täglich in diesem Erneuerungsprozess sein, in diesem Auferstehungsprozess. Jeden Tag musst du aus dem Bett raus. Und so musst du jeden Tag im Glauben weitermachen. Jeden Tag aufstehen und sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich sein. Mit deinen Worten, wie du aufstehst und wie du lebst, bestimmst du dein Leben. Weißt du, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Bist du schon so weit, dass du gar nicht sehen musst? Weißt du, ich glaube nur, wenn ich Wunder sehe, dann bin ich guter Christ. Aber wenn du keine Wunder siehst und keine Gespenster siehst und keine Visionen siehst, kannst du da auch immer noch glauben? Verstehst du? Der Mensch, der wahre Gottesmensch, der glaubt, auch wenn er nichts sieht. Und Jesus sagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Und doch glauben. So, bist du schon gestorben? Wann war deine Beerdigung? Bist du überhaupt beerdigt worden? Weißt du, die Taufe ist was Wunderbares, aber die Taufe ist die Vorbereitung. Bei uns zu Hause, wo ich herkomme, aus Litauen, Memel, mein Urgroßvater, der hatte, wir waren einfache Leute. Und da muss jeder für seinen eigenen Sarg sorgen. Also wenn der Alte muss für seinen Sarg sorgen. Das war so die Todesversicherung oder Beerdigungsversicherung. Und bei uns war im Hausgang der Sarg von Opa. Also der wäre eigentlich der Nächste, also egal wer jetzt kommt, aber für den war das Sarg. Und immer wieder, ich habe auch als Kind mich manchmal reingelegt, so, also ich habe noch viel Platz drin gehabt. Aber der Opa hat sich auch mal reingelegt, ich passe noch rein, sagt er. Ich passe noch rein. Weißt du, und kontrolliert, ob man noch reinpasst. Passt du in deinem Sarg rein? Weißt du, jeder Sarg ist anders. Kannst du als lebendiger Toter leben? Ist das komisches Deutsch. Kannst du als lebendiger Toter leben? Wie lebst du weiter? Weißt du, Totgesagte leben länger. Haben die Leute schon angefangen, dich tot zu sagen? Der ist gestorben. Der existiert für uns nicht mehr. Du kannst dein Leben verdammen und du kannst dein Leben erfüllen mit Leben. Das, deine Worte bestimmen das. Dein Umgang bestimmt das. Dein Glaube bestimmt es. Und ich habe eines festgestellt, viele verdammen sich selbst und haben keine Ahnung, was sie sich selbst antun. Sie verstümmeln sich. So viele verstümmeln sich. Da wird nicht die Hand dir abgehakt, aber du hackst dir selbst die Hand ab. Du kränkst dich, lässt dich kränken, lässt dich seelisch zugrunde richten, was es auch immer ist, sich fertig machen. Die Frau von Hiob hat einmal gesagt, oh Mann, sag doch deinem Gott ab. Du siehst also, wenn du das glaubst, was dir die Leute sagen, das hat doch keinen Wert, jetzt plag dich doch nicht so. Das Leben ist nicht lebenswert, das ist ein Kampf. Hiob ist auferstanden, er war schon tot, er war schon im Koma. Wenn ich genau die Bibel lese beim Hiob, das werden wir sehen, wenn wir dann die Bibelschule beim Hiob angekommen sind. Weißt du, der Hiob war im Koma, der kratzt sich noch und der sagt, oh Gott, und seine Frau sagt noch, sag doch deinem Gott jetzt ab. Das ist das Einzige. Und du siehst, mit Absagen oder Zusagen fängt das Leben an. Mit Absagen oder Zusagen. Und der Hiob, als er dann im Koma ist und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann springt er hoch. Wenn du das sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, fängst du ein Auferstehungsleben. Und dann kam alles doppelt zurück. Als er sich überzeugte, dass sein Gott lebt. Nicht er, Gott. Als Gott die Kontrolle in seinem Leben übernommen hat. Dann sprang er und hat alles doppelt gekriegt. An Besitz, an Reichtümern, was er verloren hatte. Das ist Auferstehungsleben. Auferstehungsleben ist, dass du dein Leben nochmals von vorne anfängst, von null anfängst, brauchst gar nicht. Du hast nur Gott jetzt. Und du musst dich nicht mehr rechtfertigen. Guck mal, der Herr Jesus ist auferstanden. Der ist nicht zum Herodes gegangen. Ich werde dem Herodes erklären, dass ich lebe. Oder dem Pilatus. Oder irgendeinem hohen Priester. Weißt du, der Herr Jesus, der auferstandene Herr, hat gesagt, rutsch mir einen Puckel runter. Der ist zu keinem einzigen Juden gegangen und hat sich dem vorgestellt, ich lebe. Nein, er hat seinen Jüngern sich vorgestellt, den Glaubenden. Die Glaubenden haben ihn auch verstanden, die anderen haben ihn nicht verstanden. Und die würden auch ihn nicht verstehen, wenn er jetzt noch zu ihnen kommen würde. Selbst wenn ein Toter auferstehen würde, würden sie nicht glauben, sie haben die Moses und die Propheten, lass sie dieselben hören. Ganz einfach. Wenn du die Bibel liest, die Bibel verstehst und die Bibel auslebst und Gott erlebst in dir, erlebst du den Auferstandenen und du fängst ein Auferstehungsleben und dann wirst du dich nicht mehr rechtfertigen. Geschwister, ich bin auch ein Christ. Nein, das ist doch vollkommen egal, was du bist. Gott weiß, was du bist. Und wichtig ist es, dass Gott es weiß, was du bist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hatte Job gesagt. Und er hat sich nicht gerechtfertigt, irgendjemand. Geschwister, wenn wir gestorben sind, wir hören auf, uns zu rechtfertigen, zu erklären, warum ich das so mache und warum ich das anders mache und nicht so mache, wie die das wollen. Nein, der ganze Quatsch hört auf, wenn du gestorben bist. Auferstehungsleben ist viel mehr, als nur da Hände hochstrecken und in weißen Kleidern rumlaufen. Weißt du, viele geben sich auf und verabschieden sich vom Leben. Schauen wir mal zurück, was früher war. Also was ich alles aufgegeben habe mit dem Heiland, seinen Willen. Alles nur fürs Reich Gottes, was ich da geopfert habe. Denk doch, was Gott geopfert hat, sein Sohn. Und dann fängst du ganz anders an zu leben. Dann wirst du nicht mehr auf deine Opferleins schauen. Auf deine Groschen da. Das sind alles nur kleine Knöpfe, die du da opferst. Weißt du, das siehst du, er hat alles gegeben und wir sollten mit ihm uns nicht alles schenken. Das ist ein Auferstehungsleben. Du fängst an, großzügig zu denken, von Gott aus gesehen. Nicht von dir, nicht von Menschen aus. Viele haben keine Ahnung, was richtig das Leben ist. Weißt du, das Leben ist viel mehr, als nur sich selbst zu bedauern und sich anzuklagen und zu bejammern und zu bereuen. Weißt du, die meisten Leute haben keine Ahnung, was Buße ist. Buße ist, die denken, ich muss auf die Knie gehen, ich muss büßen, ich muss auf alle vier rutschen. Das ist nicht Buße. Buße ist Umkehr, Sinnesänderung. Jetzt bist du in die falsche Richtung gegangen, 180 Grad und du gehst jetzt auf Gott zu. Das ist Buße. Und nicht zu bejammern. Na gut, ich habe es verloren, verlorene Zeit. Das ist vielleicht, was ich bereue. Hätte ich bloß früher angefangen und wäre früher aufgestanden. Weißt du, der Teufel hat die Buße ganz falsch kreiert. Buße aus dem Mittelalter, Katholizismus, du musst büßen, bedauern, ach meine alten Sünden von früher. Weißt du, Jesus hat nicht gefragt, wie oft du gesündigt hast, die Ehebrecherin, er hat gesagt, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist Buße, aufzustehen und nicht mehr weiter zu sündigen, nicht mehr weiter im Dreck zu leben, nicht mehr weiter am Schweinetrog zu sitzen, nicht mehr weiter die Fehler zu machen. Du hast Fehler gemacht und jeder Mensch macht Fehler. Wer keine Fehler gemacht hat, der soll aufstehen und jetzt Zeugnis geben. Aber uns sind alle Fehler unterlaufen, sogar Petrus. Und der war der erste Papst, angeblich und so weiter. Und der ist nicht unfehlbar gewesen. So, aber du hast aus den Fehlern gelernt. Und danke Gott für deine Fehler. Und das ist Auferstehungsleben, wenn du anfängst, für deine Fehler Gott zu danken. Denn du lernst nur aus deinen Fehlern, nicht aus deinen Erfolgen. Die Erfolge, die machen dich nur stolz. Die bringen dich von Gott sogar weg, unter Umständen. Die machen dich unzufrieden und du könntest noch mehr machen und so weiter. Aber aus deinen Fehlern, da ziehst du Konsequenzen. So, und dann plötzlich merkst du, das ist falsch, die Richtung, die ich gegangen bin. Jetzt änderst deine Meinung, deine Ansicht, verlässt den Verein und sagst, Gott, ich gehe nur noch mit dir und verlass mich nur noch auf dich. Weißt du, wir fallen mannigfaltig. Und auch verstehen ist, dass ich gefallen bin und ich stehe wieder auf. Fallen werden wir alle. Aber das Schlimme, das Übel ist, liegen zu bleiben. Auferstehungsleben ist, du bist gefallen, steh auf und mach weiter. Deshalb hat der Herr immer wieder den Leuten gesagt, ich habe manchmal gefragt, warum macht er sowas? Ist das so schwierig? Und er tat seinen Mund auf und sprach. Dann habe ich gedacht, Mensch, kann er mit verschlossenem Mund auch sprechen? So, und da sind so viele Kleinigkeiten. Und da, der Herr hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist Auferstehung. Du sollst nach Hause gehen, das Bett nehmen und sagen, Halleluja, jetzt geh nach Hause. Tschüss, ade, auf Wiedersehen. Ich bleibe bei euch keine Sekunde. Das ist Auferstehungsleben. Er nahm das Bett und ging nach Hause. Und hat so, und seinen Lieben erzählt, Leute, mit mir ist was passiert. Gott ist mir begegnet. Gott hat mich ermutigt. Auferstehung hat etwas mit Ermutigung, nicht mit Entmutigung zu tun. Und zwar Ermutigung von Gott aus. Weißt du, dass Gott plötzlich zeigt, wie groß er ist? Buße ist also Umorientierung, Umdenken, Richtungswechsel, Neuorientierung. Der verlorene Sohn hat gesagt, und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Basta! Bauer, bleib Bauer. Ich gehe zu meinem Vater. Das war Buße für ihn. Das war Umkehr, das war Sinnesänderung. Er hat viel Fehler gemacht, hat alles verprasst, hat alles verloren, was der Vater ihm gegeben hat. Und jetzt stellt er sich zu Hause, jetzt wird er katholisch, stellt sich zu Hause, und wenn ich zum Vater komme, werde ich sagen, Vati, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr hinfortwert, dein Sohn zu heißen, bitte, ich möchte Tagelöhner sein. Hat er das gesagt? Der kam gar nicht dazu. Weil die Liebe Gottes größer ist als seine Buße und seine Reue und seine Gedanken, was er da hat. Der Vater nahm ihn nach und sagte, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Das ist Auferstehung. Nach Hause zu Gott zu kommen, vom Vater umarmt zu werden, vom Vater gedrückt zu werden. Und der Vater sagt, komm, bring das Kleid her, bring den Ring her, bring den Ochsen her, macht eine Party. Wir freuen uns. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Bring die Musik her. Und weißt du, die haben nicht da Trauerlieder gespielt oder Beerdigungslieder gespielt. Weißt du, die haben angefangen zu tanzen, so wie ich die Orientalen kenne. Die haben angefangen, fröhlich zu sein. Und da heißt es, und lasst uns freuen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot. Der Vater hat überall erzählt, dieser mein Sohn war tot. Leute, stellt euch mal vor, sogar Zettel, Plakate aufgehängt. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Gott muss von dir begeistert sein. Und du stehst nur da und denkst, na, was ist mit mir passiert? Weißt du, der Vater sagt dir, das ist mein lieber Sohn. Auferstehungsleben ist nicht, was du dir einbildest, was die anderen sich einbilden und einreden, was die anderen sagen, sondern ausschlaggebend, und du fängst das Auferstehungsleben an zu leben, wenn Gott sagt, dieser mein Sohn, dieser meine Tochter ist lebendig geworden. Gott muss von dir begeistert sein. Und nicht die Menschen. Und nicht du. Der stand da, was mache ich dann? Ich wollte doch sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Aber ich bin nicht mehr dazugekommen. Bin ich jetzt überhaupt richtig bekehrt? Und viele Christen meinen, weil sie nicht das alles getan haben, was sie tun sollten, was sie sich vorgenommen haben, was die Kirche vorschreibt, dann sind sie nicht richtig bekehrt. Du bist erst richtig bekehrt, wenn du den Kuss vom Vater bekommst. Dieser mein Sohn. Ja, da kommt der andere und sagt, ja, den Lumpen, dir sollte egal sein. Und das ist Auferstehungsleben leben. Vollkommen egal sein, was die anderen sagen. Weißt du, die meisten Leute, die hören immer, was sagen die anderen? Bin ich schon heilig? Wachsen mir schon die Haare? Und wächst mir das? Und wie sehe ich da aus? Kriege ich schon Flügel hinten? Nein, das ist vollkommen egal. Wichtig ist, was Gott sagt. Deine Brüder und Schwestern werden dir nichts Gutes sagen. Ich kann dir Amen sagen. So ist es. Die werden nichts Gutes. Die werden immer was finden. Also weißt du, der läuft immer noch mit Pantoffeln rum. Und der läuft so und so rum. Die werden dich immer kritisieren. Menschen, die so Pharisäer und Schriftgelehrten sind und so, die Älteren, die sind viel weiter. Nein, wichtig ist, was sagt Gott. Auferstehungsleben ist nicht dein Leben zu leben mehr, sondern das Leben Gottes. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, ich habe mich gefragt, wovon hat er gelebt? Vom Besitz des Vaters. Denn sein Besitz hat er schon verprasst. Von seinem Erbe war nichts mehr da. Das war schon verlebt. Aber jetzt lebt er von der Gnade Gottes, von der Gnade des Vaters, von dem, was der Vater hat. Der hat immer noch genug. In der Zeit, wo der da unten war, hat er so viel erwirtschaftet, dass er ihn nochmals auszahlen kann. Gott hat so viel dir zu geben und mir zu geben, dass er uns noch ein paar Mal auszahlen kann. Und er wird nicht pleite. Gott geht nicht pleite. Glaub mir das. Leb ein Auferstehungsleben. Hör die Worte in deine Ohren. Diese meine Tochter, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Gott muss dankbar sein, dass du nach Hause gekommen bist. Gott muss glücklich sein, dass du nach Hause gekommen bist. Und Gott muss stolz sein auf seine Kinder. Für uns und für mich ist es ausschlaggebend, was sagt der Vater? Was denkt er? Was sagt er? Nicht, was wir uns vorsagen und einbilden und vorreden und einreden, sondern was sagt er? Dieser mein Sohn. Und das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist kommt und sagt, hör mal, was der liebe Gott über dich sagt. Das ist mein lieber Sohn. Das, was Jesus gehört hat, hier am Jordan oder dann auf dem Berg der Verklärung oder wo auch immer. Dies ist mein lieber Sohn. Das musst du auch hören. Das brauchst du auch. Dann bist du erst gleichwertig ihm und ihm gleichgestellt. Und solange du nur sagst, ja, ich bin auch ein Christ. Du kannst auch so ein Plakat umhängen, aber du bist noch lange kein Christ. Kannst Fell anziehen und bist immer noch ein Wolf. Weißt du, das Äußere macht nichts. Dein Name macht nichts. Sondern was bist du innen drin? dieser mein Sohn ist wieder lebendig geworden. Wenn du zu Gott zurückkommst, und da fängt das Auferstehungsleben an mit uns Menschen. Egal wo du herkommst, egal was du vorher gehabt und verloren hast und wie du das alles verwirtschaftet und verbraten hast. Weißt du, es ist vollkommen egal. Du bist zum Vater zurückgekommen, zu deinem Gott. Du hast deinen Gott gefunden. Die Auferstehung fängt mit dem Moment an, wo du Gott findest. Nicht, wo du Religion, Kirche oder Gemeinde findest oder einen Pastor oder Bruder oder Schwester. Nein, du musst Gott finden. Das ist A und O. Und weißt du, für Gott ist es egal, wo der herkam. Der hat noch gestunken nach dem Schweinestall. Glaub mir das, wenn du im Schweinestall mal warst und Schweine gehütet hast, das riecht noch wochenlang. Kannst noch so ein paar vermühren, so viel du willst. Das nützt nichts. So, vielleicht haben sich andere vor ihm noch geekelt, seine Tagelöhner, die noch am Hof waren. Also, oh, weißt du, seitdem der da ist, stinkt's bei uns zu Hause. Kann man nicht mal anständig am Tisch essen, vergeht der Appetit. Aber das sind die Christen. Aber der Vater hat ihn angenommen. Dieser mein Sohn war tot. Hast du schon mal eine Leiche gerochen? Soll es mal tun. Wie Leichen riechen, die sind süßlich. Im Sommer vor allem. Manchmal bin ich so in einem Sarg hergelaufen. Da haben wir immer Abstand gesucht, weil die schon lange da irgendwo im Kühlhaus lagen und es war sehr heiß. So, weißt du, Leichen. Aber mit dir ist ein Wunder passiert. Du bist keine Leiche mehr. Dieser mein Sohn ist nach Hause gekommen. Egal wie die anderen über dich reden und denken, was für Vorwürfe du machen, über dir machen. Du bist Kind Gottes und sei froh. Ich bin erlöst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Damit beginnt der Hiob seine Geschichte. Damit beginnt der verlorene Sohn seine Geschichte. Und damit sollst du auch deine Geschichte beginnen. Für den Vater ist er lebendig geworden. Nicht für die anderen. Und der Sohn will Tagelöhner sein. Vater, ich möchte nicht viel, ich möchte dein Tagelöhner sein. Das hat er auch nicht gesagt. Weißt du, aber und hier ist ein Problem, was viele Christen haben. Die denken so kleinkariert. Auferstehungsleben ist nicht kleinkariert denken. Klotzen. Nicht kleckern. Klotzen. Das ist Kinder Gottes. Kinder Gottes denken nicht, nur ich möchte nur irgendwie so ein paar Stündchen arbeiten und irgendwie was Kleines tun. Vielleicht hat der Vater noch Geschäft für mich. Nein, du bist mein Sohn. Und du kriegst, was meines ist auch dein. Basta. Nicht nur Tagelöhner sein, so ein bisschen Hilfsarbeiter sein. Bei Gott gibt es keine Hilfsarbeiter. Da gibt es nur Aposteln, Propheten und Lehrer und Evangelisten und Diener Gottes. Die Knechte Gottes, also sogar große Männer wie Paulus oder Petrus, ein Knecht Jesu Christi. Was das alles so heißt. Aber nicht kleinkariert. Leute, wir sollen aufhören. Ja, wenn ich nur Schuhputzer wäre und nur die Füße waschen könnte. Nein, Gott will dir viel Größeres anvertrauen. Talent und Gaben geben. Und du sollst nicht nur ein Schuhputzer im Reich Gottes werden. Und so Fußabstreifer oder Mülleimer, wo man alles abladen kann. Gott hat große Aufgaben für dich vorgesehen. Ich will nur ein Tagelöhner sein. Erklär Gott nicht, was du sein willst. Gott wird schon aus dir machen, was er machen will. Gott wird aus dir machen, was er will. Er ist der Form, die Gefäße macht. Und er füllt den Inhalt noch dazu. Bring das beste Kleid. Nicht das schlechteste. Da weißt du, eigentlich da hat nichts Besseres verdient. Nein, das Beste. Sei nicht so kleinkariert, wie du jetzt denkst. Auferstehungsleben ist klotzen und nicht kleckern. Berlinerisch. Weißt du, ich lebe. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Fang an, das so zu denken, wie Jesus gedacht hat. Und Jesus hat sehr gut von sich gedacht. Und Gott denkt gut an dich, an dir. Und deshalb mein Thema auch in den nächsten Tagen. So, Gott will, dass es dir gut geht. Das ist Auferstehung. Dass es dir in allen Stücken gut geht. Natürlich, das ist relativ, was gut ist. Aber ich finde heraus, dieser Sohn kam nach Hause, hat alles verplempert und Gott hat ihm mehr gegeben oder der Vater hat mehr gegeben, als er sich je erträumt hat. Wir Christen sollen mit Christus gekreuzigt werden. Das ist eine Seite des Evangeliums. Wir sind mit Christus gestorben, wir sind mit Christus begraben, Römer 6. Und wir sind mit Christus auferstanden. Und dann heißt es weiter, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde, der Welt, dem Teufel und allem Möglichen gestorben seid. Du musst dich dafür halten. Du musst sagen, ich bin's. Ob es dir passt oder nicht. Die können es nicht verhindern, dass du das bist. Ich bin's. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen. Viele Getaufte, die sind noch nicht gestorben. Die sind viel zu früh aus dem Wasser rausgekommen. Tut mir leid. Das ist die Zunge nicht mitgetauft worden. Vieles noch nicht mitbegraben worden. Haltet euch dafür, ihr seid mit Christus gestorben. Reg dich nicht so auf. Du musst dich dafür halten. Ach, das ist alles bürgerlicher Kleinkram. Das vergeht alles. Das ist alles irdisch, das ist alles nur menschlich, das ist alles nur zeitlich. Und wenn du auferstanden bist, pass auf, dann lies mal die auferstandenen Menschen in der Bibel. Paulus sagt, und wir rühmen uns der Trübsale. Das streicht sein Leben ganz neu. Wir rühmen uns der Trübsale. Stell mal vor, der rühmt sich nicht der Schwierigkeit. Du würdest plärren und betteln und beten und auf die Knie gehen. In den Boden versinken. Oh Gott, was ich habe, was für Schwierigkeiten, Probleme habe ich auch. Siehst du nicht, Herr, merkst nicht, was für ein Gebilde ich bin? Und nein, wenn du wiedergeboren bist, wenn du in Christus bist, sagst Halleluja, ich vermag alles, der durch, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich vermag alles. Ganz anders denken, ganz anders reden. Auferstandene reden ganz anders. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Weißt du, du sollst in dem Sog Jesu Christi geraten und auf seinem Kurs bleiben. In Johannes 11, Vers 25 sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Gläubige muss man nicht beweinen. In Herrenhut, ich war in Herrenhut, das ist da bei Bautzen vom Graf Zinzendorf. Graf Zinzendorf hat seine Leute angewiesen, bei uns wird niemand schwarz beerdigt. Die Särge sind weiß, alles ist weiß. Warum? Schwarz ist die Farbe des Teufels. Wir werden weiß und so weiter. Und die Särge, die dort die Herrenhuter Brüder, der von der Losungsbüchlein da, die Spezialisten, die werden weiß beerdigt. Gott ist nicht schwarz, der Teufel ist schwarz, Nacht ist schwarz, Dämonen sind schwarz, aber Kinder Gottes sind weiß. Halleluja. Ja, stell mal vor jetzt, du schreibst in deinem Testament, ich möchte in einem weißen Sarg weiß beerdigt werden und bei mir kommen nicht schwarz zur Beerdigung, sondern kommen also in weiße Kleider. Ich habe hier mal eine Hippies, also nicht Hippies, also ja, ein paar Verrückte, beerdigt da im Krematorium in Ruhleben. Und der Verstorbene hat gesagt, zu meiner Beerdigung kommt keiner in Schwarz. Bitte bunt anziehen, am besten helle Kleider. Und es waren die einzigen Spießbürger, waren die Eltern in der Versammlung, in der Trauerversammlung. Alles andere, die waren schwarz, weil sie traditionell waren. Aber das ganze Publikum, die ganzen Hippies, Polizei stand links, weil es so Schlägerbande waren und was weiß ich, die haben Angst gehabt, da gibt's Schlägerei. Ich habe gesagt, nee, die sind zusammen. Und die waren in weiß und bunt und rosa. Und dann haben sie Oh Happy Day noch gesungen oder gespielt. So. Also ich war erstaunt. Die Welt ist manchmal viel schlauer wie Kinder Gottes. Die verstehen zu feiern. Die verstehen, die Dinge zu nehmen, die Stunden zu nehmen, wie sie kommen. Der Auferstandene, der in Christus lebt, du musst kann nicht so eine komische Sache irgendwie machen, aber du kannst positiv sein. Auferstandene Menschen, die leben positiv, den ganzen Tag über. Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Die beweint man nicht, oder wie auch immer, beklagt nicht, die sind auch nicht zu beneiden. Und er gab mir Schönheit statt Asche. Kennst du diesen Spruch da in der Bibel? Das Lied singen wir auch schon ab und zu mal. Er gab mir Schönheit statt Asche. Trauerkleider hat er mir weggenommen. Und die ganze Bedrücktheit. Der Herr will, dass wir Auferstehungsleben führen und nicht immer den ganzen Tag bedrückt sind. Wir haben Kummer, wir haben Sorgen, wir haben Zorn, wir haben Bitterkeit, wir haben diese Dinge alle, die sind da. Aber ich muss damit nicht sterben. Und mir den ganzen Tag verplempern, mir mein ganzes Leben damit versauen. So. Einfach auferstanden, fröhlich sein, nach Hause gehen. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Also nimm deine Matratze, roll sie zusammen und sag, jetzt, ich lebe. Ich kann wieder laufen. Ich kann wieder glauben. Ich kann wieder was tun. Und er zog fröhlich seine Straße weiter. Auferstandene ziehen ihre Straße fröhlich weiter. Wirst du schon oder bist du schon umgestaltet worden? Das ist Auferstehung. Umgestaltet, umgepolt. Zuerst ging es in diese Richtung, alles negativ, 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 negativ. Aber jetzt hat der Herr dich umgepolt. Plötzlich gehst du positiv, positiv, positiv. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Da vergisst du alles, was gestern war. Der nächste Tag ist noch schöner. Weißt du, Gott will, dass in deinem Leben viel passiert. Und er hat dir viel zu geben. Gottes Plan ist, aufzustehen, nicht liegen zu bleiben. Aber wie passiert das? Wie komme ich zum neuen Leben? Und da ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Natürlich hat er viele Geschichten erzählt, alles in Gleichnisse gesprochen. Er sagt, dass der Mensch ist wie das Gras, sein Leben wie die Blume auf dem Feld, ist da und ist nicht mehr da. Und dann hat er ein Bild gesprochen, das Weizenkorn. Bevor das Weizenkorn zum neuen Leben erwacht, muss es sterben. Bevor das Weizenkorn zum neuen Leben erwacht, muss es sterben. Genau das ist es. Wenn du aufgehen willst, musst du sterben. Musst du sterben? Tut mir leid, Gott segne dich. Aber du musst sterben. Das bleibt dir nicht erspart. Aber weißt du, das ist so schwer. Wie stirbt man? Du kannst die Nase zuhalten. Probier's, ob das funktioniert. Du wirst auch natürlich im letzten Moment wirst schon wieder anfangen zu atmen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Er hat dem Schächer gesagt, heute wirst du mit mir noch im Paradiese sein. Alles für heute und nicht für morgen und übermorgen. Jesus ist der Überwinder des Todes. Wer an mich glaubt, sagt er. Das Kreuz hat dem Tod die Macht genommen. Und der Tod ist der letzte Feind, der überwunden wird. Von wem? Von Jesus? Vom Heiligen Geist? Von Erzengel Michael? Wer soll den Tod überwinden? Der letzte Feind, der noch überwunden wird, der noch übrig ist, das bist du und ich. Der Tod muss von dir und mir überwunden werden. Selig und heilig ist der, der Teil hat an der Erstauferstehung. Über solch hat der andere Tod keine Macht mehr. Du musst sterben, bevor du stirbst. Jesus heißt der große Todesüberwinder. Und jetzt heißt es, ich lebe und ihr sollt auch leben. Basta. Du musst gar nicht viel denken, anfangen zu leben. Dir das bewusst machen. Jesus lebt, ich soll auch leben. Du musst anfangen, aufrecht zu stehen. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Steh auf, nimm deinen Sarg und geh nach Hause. Das wäre Auferstehung. Du musst das tun, was Gott gesagt hat und was Gott befohlen hat. Wenn du das Auferstehungsleben leben möchtest, ich möchte ein paar kleine Tipps und Ratschläge geben, damit es dir hilft, es zu begreifen, zu verstehen, damit du mit deiner Matratze nach Hause gehen kannst, ist zuerst einmal, tu das, was Gott gesagt hat. Und zwar, was er dir gesagt hat, nicht mir, nicht denen, dir. Das ist wichtig. Du musst das Leben leben, das Gott dir befohlen hat. Du musst im Auftrag Gottes leben. Konkret das tun, was Gott gesagt hat. Und jedem sagt er was anderes. Steh auf, das ist also persönlich gesprochen, das kannst nur du sein und sonst niemand. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Und das Bett musst du selber tragen. Das Bett trägst du nicht mehr. Du musst dein Problem tragen, das dich so lange getragen hat. Und du machst aus deinem Problem ein Projekt Gottes und sagst, Leute, schaut an, das hat der Herr getan. Hier lag ich und ich bin wieder auferstanden und jetzt gehe ich fröhlich meine Straße weiter. Naja, wunderbar. Bin zufrieden. Du musst den Lahmen gesehen haben, als der geheilt wurde dort am Tempel. Der hüpfte und sprang und sang und klatschte in die Hände. Leute, ich bin gesund geworden. Auferstandene Menschen, und das wird ein Thema sein, der nächsten Tagen, Wiederherstellung, auferstandene Menschen werden innerlich, geistlich gesund. Die stehen wieder auf ihre eigenen Füße, treffen ihre eigenen Entscheidungen, die sagen, wo es lang geht. Das sind Menschen, die auferstanden sind. Ich lebe. Und ihr sollt auch leben, sagt der Herr. Das Leben, das Gott dir gab, das Leben musst du leben. Egal, wie stark, wie schwach das war, es muss in die Erde gelegt werden, es muss sterben. Auch sogar der Herr Jesus musste sterben. Und sogar die zwei Zeugen, die entrückt worden sind, ob jetzt Elia ist oder Moses ist oder Henoch ist, spielt mir ja keine Rolle. Egal, auf jeden Fall ist ein Beweis in der Bibel, sogar die entrückt worden sind, noch vor der Kreuzigung Jesu, vor ihrem Tod, die müssen wieder zurückkommen und auf dieser Erde zu sterben. Das heißt, die zwei Zeugen, die müssen noch alle beide zurückkommen. Also im Himmel, in die Ewigkeit kommt niemand rein, ohne zu sterben. Gibt keinen Weg. Der Weg der Verwandlung, der Veränderung ist der Tod, das Sterben. Und wenn du sagst, ich glaube an Jesus, er lebt, dann muss bei dir auch was passieren, das Kreuz. Deshalb, der nehme das Kreuz auf sich und folge, der nehme sein Kreuz, nicht Jesu Kreuz, den hat er schon getragen. Das ist schon erledigt, abgehakt, ad acta. Aber dein Kreuz, dann nehme sein Kreuz und folge mir nach. Sein Kreuz, dein Kreuz. Dein Problem, deine Schwiegermutter, dein Weib, dein Mann, deine Kinder, deine Sorgen, dein Kummer, deine Schwierigkeiten. Nimm und sag jetzt, ich trage das im Namen Jesu. Halleluja. Wir packen das so. Und da, ich habe noch eine andere Hand zum Beten frei. Anbetung ist, wenn du hier das Problem hast und dann Gott anpreist und sagst, Gott, danke dir, danke dir, danke dir. Nimm sein Kreuz und folge mir nach. Fang an, mit deinen Problemen Gott nachzufolgen. Und mach aus deinem Leben das Optimale. Dann nimm sein Kreuz und folge mir nach. Danke, Herr. Halleluja. Und du wirst sehen, was damit was daraus passiert. Auferstehungsleben ist mit seinen Problemen, seine Feinde zu lieben, seine Feinde, das ist dein Feind. Dieser Hocker da, oder was es auch ist, das ist mein Widersacher. Mein Problem ist mein Widersacher, meine Schwierigkeit. Und ich nehme meine Schwierigkeit und mache meinen Freund daraus. Das ist der Treibhammer, der aus dir was Nützliches macht. Dieser Schmied, dieser Grobschmied. Das Leben. Das ist, wie der Tod überwunden wird. Der letzte Feind ist der Tod, der wieder überwunden wird. So, du musst aufhören. Wenn du siegreich sein willst, Auferstehungsleben leben möchtest, du musst aufhören, ein bequemes, schönes, sanftes, friedliches Leben zu leben. Schluss damit. Du musst nach Golgatha. Da beginnt deine Passion. Weißt du, was Passion ist? Leidenszeit. Du nimmst dein Kreuz und sagst, ich gehe. Und Jesus richtet jetzt schnurstracks seinen Blick auf Jerusalem, auf das Kreuz. Weißt du, es ist bequem, immer getragen zu werden. Oder das, was die Isabel zum Ahab gesagt hat, leg dich ins Bett, ich mach das für dich. Ich hole es in den Weinberg davon für dich und so weiter. Ich besorge das. Weißt du, es ist so bequem, wenn andere umsorgen. Auferstehungsleben ist, sein Leben in die Hand zu nehmen und aus dem das Beste zu machen. Was auch die Situation ist. Von selbst etwas zu tun. Viele lassen sich entmündigen, haben Angst zu leben, haben Angst aufzufallen. Ja, was passiert, wenn die sehen, ich habe noch das Problem da? Wir rühmen unsere Trübsale. Das ist, was die Bibel lehrt. Fang an, Gott zu preisen über deine Schwierigkeiten. Weißt du, andere lassen sich bevormunden, sich umsorgen, pflegen und so weiter. Finde deine Identität, was deine Identität ist. Weißt du, das Auferstehungsleben, das ist, wir möchten ein perfektes Leben, dass nichts mehr schief geht, dass alles ruhig ist, alles wie geschmiert läuft. Salbung natürlich. Das ist die Salbung. Nein, die Salbung ist, dass du das alles ertragen kannst. Das ist Balsam für deine Wunde. Und dann betest du, lieber Gott, nimm diesen Pfahl daraus, der sticht mir. Dreimal betete liebe Apostel Paulus und war ein Heiliger. Also wenn du betest, das ist, oder ich bete, das ist vielleicht nicht glaubhaft. Aber der Mann war mit Gott, dem ist der Herr erschienen. Der war ein Apostel Jesu Christi und der Herr ist ihm begegnet. Und er hat dreimal gefleht, Herr, nimm diesen Pfahl aus meinem Körper. Nicht geklappt. Also glaub nicht, dass es dir alles klappen wird. Und Gott lässt manche Sachen in deinem Leben, aber da musst du mit diesem Puckel, mit dem Pfahl oder was es auch immer ist, leben. Und weißt du, was der Herr zu ihm gesagt hat? Und das ist Auferstehungsleben. Lass dir an meine Gnade genügen. Aber viele Christen lassen sich damit nicht begnügen. Dann gehen sie zum nächsten Evangelisten, zum nächsten Gesundbeter, zum nächsten Propheten. Lass dir an meiner Gnade genügen. Weißt du, was das heißt? Mach doch nicht so Theater. Mach doch nicht so Theater. Bet nicht so viel. Das hat Gott gesagt. Bet nicht so viel. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt Bruder Paulus, oh Herr, wenn das wirklich so ist, ich möchte nur noch schwach sein. Ich möchte nur noch ein Schwächling sein. Wenn das Geheimnis ist. Weißt du, wir leben in dieser Welt wie Sterbende. Wir werden wie Schlachtschafe geachtet, steht in der Bibel. Das ist Auferstehungsleben. Alle wollen was von einem, keiner gibt einem was. Das Fleisch muss sterben, wenn es auferstehen will. Das Fleisch muss sterben, wenn es auferstehen will. Auferstehungsleben ist gegen den Strom zu schwimmen. Sorry. Weißt du, dann musst du deine Entscheidungen vielleicht unter Umständen rückgängig machen. Du hast gesagt, nein, das muss so, aber jetzt schwimmst du gegen den Strom ganz entschieden. Da musst du vielleicht manche Vorurteile über Bord werfen, manche Vermutungen aufgeben und sagen, komm, das sind alles nur Festlegung gewesen. Der Auferstandene wirft den ganzen Ballast des irdischen Menschen über Bord. Weißt du, der Auferstandene, der braucht den Sarg nicht mehr. Der braucht diese Box nicht mehr, diese Schachtel. Der braucht das alles nicht mehr. Der braucht die Leichentücher nicht mehr. Weißt du, als der Herr Jesus auferstand, da waren die Leichentücher schön zusammengelegt auf der Seite. Und Schweißtüchlein auch noch extra dazu. Du brauchst es alles nicht mehr, dein Schweißtüchlein. Du musst dich nicht mehr anstrengen. Auferstehung ist nicht Anstrengung. Und manche denken, das ist so schwierig. Auferstehung ist das Leichteste, was es überhaupt ist. Du musst deine Schweißtücher zur Seite legen. Nicht mehr du sollst kämpfen, sondern er hat alles getan. Es ist vollbracht. Und dann lass du dein Schweißtuch extra hier liegen und die anderen Tücher musst du ein bisschen da auf der anderen Seite stellen. Du musst nicht mehr kämpfen. Weißt du, der Auferstandene, der ist nicht mehr unter Zwang. Wie komme ich da? Wer rollt den Stein weg vom Grab? Weißt du, der steht auf und das ist alles schon perfekt und alles gemacht. Das ist Auferstehungsleben. Weißt du, die wollten den Herrn Jesus salben, die paar Mädels dort. Die kamen mit Salböl und so weiter. Und wer wird uns den Stein wegwälzen? Der Herr Jesus braucht nicht die menschliche Salbung. Der ist schon vom Vater gesalbt, vom Heiligen Geist gesalbt. Und wenn du vom Heiligen Geist gesalbt bist, dann brauchst du nicht den ganzen Balsam, das die dort gekauft haben. Dieses Geld kannst du dir alles sparen. Die Mühe kannst du dir alles sparen. Ich bin heute böse, hm? Nicht? Soll ich euch noch weiter die Wahrheit sagen? Lebe ein Auferstehungsleben. Wenn du ein Auferstehungsleben willst, leben möchtest, dann musst du konsequent werden. Du musst konsequent werden. Und weißt du, was es heißt? Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das ist Auferstehungsleben. Absagen der Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Mann, Frau, Kind, der Firma, der Genossenschaft. Absagen sich selbst, ja. Wer nicht allem absagt, was er hat. Und sie verließen die Netze sofort und folgten ihm nach. Das waren die Apostel. Da kann ich mein Jünger sein. Da kann das Ziel nicht erreichen. Weißt du, was Sterben ist? Abschied nehmen. Eine Reise beginnen, wo man nicht weiß, wo man hinkommt. Das ist Sterben. Sich von allem zu trennen, was irdisch ist. Und bist du schon wirklich von allem getrennt? Das hat es niemand wahrscheinlich von uns. Wir haben immer noch ein Ego, Selbstbewusstsein oder was, wie man das nennt. Wer leben will, der darf sich vom Sterben, vor Verluste, vor Niederlagen, vor ja, kaltgestellt zu werden, sich nicht fürchten. Weißt du, du wirst irgendwo abgeschoben. Weißt du, die meisten Menschen haben Angst, abgeschoben zu werden. Aber wenn du gestorben bist, du wirst in eine Leichenkammer irgendwo reingeschoben oder ins Kühlhaus. Weißt du, wenn du auferstehen willst, du darfst dich nicht fürchten vor Trennungen, vor Kreuzigung, vor Verachtung. Es ist nicht leicht, was ich sage. Es ist nicht einfach, Jesus nachzufolgen. Der folge mir nach. Wir lesen immer so von der Nachfolge Jesu, von Jüngerschaft, wie schön Jüngerschaft ist. Ein Seminar, verstehst du, Führungspersönliche. Nein, Nachfolge. Dazu hinzugehen, wo Jesus war. Was hat der Herr Jesus alles bei der Kreuzigung erlebt? Spott und Hohn und Verachtung. Wer leben will, der darf sich nicht vor Spott, Hohn, Lästerungen und was weiß ich. Deine Gaben werden verlästert. Jetzt weiß, sage mal. Ja, wo sind deine Gebete? Wo ist deine ganze Frömmigkeit? Und der Herr Jesus hat nichts geredet. Dann wird der Purpurmantel noch angezogen, eine Dornenkrone aufgesetzt. Wer leben will, der darf sich vor Anklagen nicht fürchten, vor Unterstellungen. Er hat gesagt, er wäre Sohn Gottes. Verstehst du? Und er ist größer wie Moses und älter wie Abraham. Du musst es auf alles gefasst machen. Wenn du das Auferstehungsleben anfängst zu leben, dir wird alles unterstellt. Was der Teufel nur unterstellen kann einem. Da wirst du verdächtigt. Dann soll dein Name ausgelöscht werden aus dem Volk. Du darfst dich vor deiner Beerdigung nicht fürchten, wenn du leben willst. Das wartet auf dich. Du darfst nicht feig sein, weichling sein. Jesus starb, aber er stand auch auf. So, er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das war noch alles vor Ostern. Jesus lebte ein anderes Leben, bevor er starb. Und Geschwister, genau das ist Auferstehungsleben. Er hat sich nicht da groß um die Juden gekümmert, über die Menschen da, über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ja, steht es auch wirklich so in der Bibel? Vieles, was Jesus gesagt hat, ist nicht so in der Bibel gestanden. Das Christentum ist nicht eine Fortsetzung vom Judentum. Ist total was Neues. Auch nicht eine Fortsetzung vom Heidentum. Total was Neues. Das ist Evangelium. Und ja, was er da lehrt. Weißt du, dann darfst du nicht groß mit dem Teufel diskutieren. Und mit dem Teufel diskutieren heißt es mit deinen Gefühlen diskutieren. Ist das richtig alles? Ist das alles koscher? Jesus lebt dein Leben aus dem Heiligen Geist. War voll Geistes. Und der Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, dieser Geist, derselbe Geist, wird auch unsere sterblichen Leiber, die sind noch nicht gestorben, unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Nicht nur unsere gestorbenen Leiber und beerdigten und zerfallenen Leiber. Nein, die sterblichen Leiber. Wir sind noch auf dem Weg des Sterbens. Der wird lebendig machen. Du wirst gar nicht so sterben, wie die anderen sterben. Und Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Das ist der Tod. Selig und heilig ist der, der Teil hat an der Erstauferstehung. Die Erstauferstehung findet nicht erst irgendwann, wenn Jesus kommt. Die Erstauferstehung findet jetzt schon statt. Vielleicht zu viel gesagt, aber trotzdem. Die findet jetzt statt. Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Das ist die Erstauferstehung. Die Zweitauferstehung ist, wenn Jesus kommt. Wenn die Engel die Posaune blasen. Also eigentlich ist keine Auferstehung. Wenn du heute stirbst als Kind Gottes, deine Seele, dein Geist und alles, was ist, geht sofort in den Himmel. Nur die Klamotten bleiben hier. Nur die Klamotten bleiben hier. Das Kleid, die Hülle. So, alles andere geht in den Himmel. Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein, hat er zum Schächer gesagt. Also, da wird er, warum ich so rede, ist es, weil ich selbst als junger Bursche, als junger Christ so viel Angst gehabt habe vor dem Tod. Was ist, wenn ich sterbe? Aber ich habe entdeckt, ich sterbe gar nicht, ich lebe, weil Jesus lebt. Und so habe ich angefangen zu leben. Und gut, ich werde eines Tages diese Erde verlassen, ich werde drüben im Himmel aussteigen. Das ist dort mein Flughafen, die Orientierung, die Adresse, dort komme ich an. Und der Tod, Corrie ten Boom hat so schön gesagt, das gefällt mir von Corrie ten Boom. Sie hat gesagt, der Tod ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder Gottes nach Hause kommen. Die Tür, das ist der Tod. Der Tod wird überwunden, dem Tod wird das Handwerk gelegt. Wenn wir nach Hause gehen, ist alles vorbei. Und einiges ist mit dem Tod zu Ende. Wenn wir wirklich in Christus gestorben sind, ist einiges zu Ende. Und wenn du mit Christus gestorben bist, jetzt, heute und hier, ist auch einiges zu Ende. Soll ich dir sagen, was? Nimm mal nur das Natürliche zuerst mal. Das Natürliche ist zuerst und dann kommt das Geistliche. So wie das Irdische gibt, so gibt es auch das Himmlische, steht in der Bibel. Mit dem Tod ist das Leid zu Ende. Mit dem Tod ist das Leid zu Ende, Schmerzen sind zu Ende. Deshalb, wenn du gestorben bist, nimmst du deine Zipperleins nicht mehr so dramatisch. Rühmst dich der Trübsale, das ist alles vorbei. Sind deine Schmerzen zu Ende, dein Krebs ist zu Ende, deine Sorge ist zu Ende, dein Kampf ist zu Ende. Wenn du gestorben bist, ist alles zu Ende. Da, dem Tod ist die Macht genommen. Der Tod kann dich nicht mehr fertig machen. Das verkraftest du alles. Menschen, die auferstanden sind, die verkraften alles Negative in dieser Welt. Die lassen alles zurück. Ja. Und selbst wenn meine Seele wenn mein Leib verschmachtet, so bleibst du dennoch mein Gott. Egal, nimm es. Kannst sowieso nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Der Tod, egal welcher Tod, der natürliche oder der unnatürliche, der geistliche Tod, also dass du hier alles zurücklässt, die Welt hinter mir, das Kreuz vor dir, der Tod gibt dir die Möglichkeit, von vorne anzufangen. Ganz neu. Eine ganz neue Sicht für dein Leben. Er gibt dir das wahre Leben zurück. Wenn du hier das alte Leben zurücklässt, kriegst du ein neues Leben, wirst überkleidet, sagt die Bibel, wir werden verwandelt durch die Herrlichkeit Gottes. Und dann liest du Offenbarung 21, Vers 1. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Du hast eine neue Vergangenheit. Und die musst du nicht warten, bis du die irgendwann im Himmel wiederbekommst. Du hast diese neue Vergangenheit heute, jetzt und hier. Und du dann darfst sagen, ja, das war einmal. Das war einmal. Das war einmal. Der Tod hat keine Macht mehr. Und jetzt denk drüber nach, über Tote. Ich habe schon so viele Tote beerdigt. Ich weiß, ich habe mir schon sehr viele Gedanken über Tod gemacht. Ich habe in einem einzigen Jahr nur mal gezählt, die zähle ich manchmal nicht mehr, in einem einzigen Jahr 270 Berliner beerdigt, muss ich vorstellen. Jeden Tag fast eine Beerdigung oder zwei, manchmal auch drei. Da kommen sie auf den Friedhof, der Pfarrer nicht gekommen, dann fragt der Friedhofwärter, könnten Sie schnell einspringen und die Beerdigung machen? Ich habe die Menschen gar nicht gekannt und muss dann die Beerdigung machen. Und mache auch gerne, denn ich möchte die Toten in die Hände Gottes legen, ganz bewusst. Das ist ein Segen für mich. So. Und habe mir so viele Gedanken über den Tod gemacht. Tote haben zuerst mal keine Rechte mehr. Das ist Auferstehungsleben. Du hast, wenn du für Christus und mit Christus und durch Christus gestorben bist, du hast in dieser Welt keine Rechte mehr. Ich habe ein Recht. Du hast nur ein Recht, zu Gott zu gehen. Du hast keine Rechte. Lebe das Auferstehungsleben und poch nicht immer auf deine Rechte. Ich habe ein Recht zu heiraten, oder ein Recht auf ein Haus, ein Recht auf ein Auto, aber ein Recht auf wenigstens 1000 Euro Monatseinkommen. Ich habe ein Recht. Du bist tot. Du hast keine Rechte. Begreifst du das? Ist natürlich hart. Da würdest du nicht so eine Konferenz besuchen, wenn es heißt, wenn ich das so ankündigen möchte, würde. Aber das ist die Realität des Lebens. Und wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen und nicht mit irgendwelcher Fata Morganas. Du hast keine Ansprüche. Du hast kein Recht. Gott, du musst mein Gebet erhören. Gott ist nicht verpflichtet, dein Gebet zu erhören. Er wird es erhören, aber nicht so, wie du denkst und nicht dann, wann du es willst, zu seiner Zeit. Du hast dein Leben verlebt. Du stehst nach Hause wie dieser Bub da. Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Du flüsterst nur und murmelst noch vor dir hin. Aber der Vater sagt, nein, vergessen wir das alles. Du wirst von Gott entschädigt, von Gott bezahlt. Menschlich gesehen hast du keine Existenzberechtigung in dieser Welt mehr. Du hast dein Leben verlebt. Aber der Vater im Himmel gibt dir eine Existenzberechtigung. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Christus gibt es. Lebe das Auferstehungsleben. Verlange nicht, was dir nicht zusteht, wozu du kein Recht hast. Sag, Vater, wie geht's jetzt weiter? Ich möchte nur Tagelöhner sein, ich möchte dir nur dienen. Nein, du bist mein Sohn und du bist bei mir und was mein ist, ist auch dein. So ist die Lösung. Weißt du, eigentlich hast du gar nichts. Du hast nur noch das neue Leben. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Was du jetzt lebst, das lebst du dank der Gnade Gottes. Und dann ist jetzt, von dem Moment, wenn du anfängst, ohne Rechte, du sollst keinen Mantel mitnehmen, du sollst keinen Koffer mitnehmen, nicht zwei Paar Schuhe mitnehmen, keinen Geldbeutel mitnehmen, wenn du fortgehst. Du sollst nichts mitnehmen. Du brauchst es alles gar nicht. Denn für dich wird gesorgt jetzt, auf übernatürliche Art und Weise. Das wird dir gegeben werden. Und wenn du nach Haus kommst und das Haus ist wert, werden die dich versorgen, wenn nicht, dann ist okay. Du lebst fast wie ein Bettelmensch. Alles, was du hast, verdankst du dem Vater. Der bezahlt es, er macht es. Dein Leben, dein alles Leben ist abgeschrieben. Du gehörst schon in die Kartei. Erledigt. Es ist vollbracht. Jetzt lebst du ein anderes Leben. Deine Zeit im alten Leben ist abgelaufen. Wenn du auferstanden bist mit Christus, die Zeit ist abgelaufen. Du hast nichts mehr zu sagen. Jetzt hat Gott das Sagen in deinem Leben. Verstehen wir uns? Er hat das letzte Wort. Fang an, das neue Leben zu leben. Wer wiedergeboren ist, der führt kein normales Leben mehr. Auch wenn er noch in der Welt ist. Jesus sagt einmal, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht mehr von der Welt. Verstehst du, was Auferstehungsleben ist? In der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Du lebst in dieser Welt nur zum Schein noch. Nur noch auf dem Papier. Dein Leben, dein wahres Leben spielt sich in der Ewigkeit ab. Dein Name steht im Buch des Lebens. Nicht mehr in irgendeinem Register hier. Du verfolgst ganz andere Ziele. Ganz andere Ideen. Du suchst nicht mehr der Welt zu gefallen, wenn du auferstanden bist, natürlich. Mit Christus wiedergeboren, durch Christus wiedergeboren, durch den Heiligen Geist. Dann suchst du nicht mehr Menschen zu gefallen, dann suchst du Gott zu gefallen. Dann schläfst du ganz anderen Sachen nach. Weißt, dann bist du geheilt von dieser Welt. Wenn du wiedergeboren bist, bist geheilt, dann hast du die Schnauze voll von dieser Welt. Dann willst du nichts mehr. Die Welt hat dir nichts mehr zu bieten. Die bringt dir auch nichts mehr. Das hast du alles gemerkt, das hast du rausgekriegt. Du bist bei den Schweinen gelandet, wie der andere, wie der Junge dort. Wer wiedergeboren ist, der hat die Welt satt. Der hat alles probiert, alles durchgemacht. Das ganze Weltgeschehen hat ganz andere Gedanken im Kopf plötzlich. Er will nur noch, ich will zu meinem Vater, mein Vater, mein Vater, aber lieber Vater. Wer das Auferstehungsleben einmal begriffen und erfasst hat, Jesus ist auferstanden und ich darf mit ihm auferstehen, ich darf mich jetzt für tot halten, ich bin der Sünde gestorben und jetzt lebe ich ein anderes Leben. Der kümmert sich nur um Jesus und dem, was Jesus einem zu bieten hat. Der denkt nicht mehr an die Jünger, was für Herzeleid die einem zugefügt haben, wie sie einen beleidigt haben, was sie einem genommen und wie sie einen ausgenutzt haben. Und die werden in dieser Welt ausgenutzt, Leute. Ob wir glauben oder nicht. Und die werden manchmal ganz schön ausgenommen. Weißt du, aber er überliest das ganze Schicksal der Verlorenen und alles. Wir haben alles verprasst. Wir haben alles verprasst. Jetzt lebe ich ein anderes Leben. Das Leben aus Gott. Tote Menschen machen sich keine Sorgen mehr. Also, bist du gestorben und auferstanden mit Christus? Wenn du noch von morgens früh bis abends spät dir den Kopf zerbrichst, wie geht's weiter? Was ziehen wir an? Habe ich noch eine Ersatzhose? Und ein paar Ersatzschuhe? Weißt du, wenn die immer noch um Ersatz suchen, wenn Gott dich berufen hat und Gott dich zu seinem Jünger gemacht hat, du sollst aufhören, dich zu sorgen, nach dem allem trachten die Heiden. Es wird für dich gesorgt im richtigen Moment. Tut es in einer ganz anderen Realität zu Hause. Paulus in 2. Korinther 4, Vers 10 sagt, mir ist das Leben Jesu offenbart worden. Mir ist der Herr erschienen. Philipper 1, Vers 20, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. 2. Korinther 4, Vers 11, wir sind mitten im Leben und doch vom Tod umgeben. Wir sind mitten im Leben. Das bist du, das bin ich. Am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, in der Umgebung, wo du lebst, in deinem Kiez. Mitten im Leben werden wir vom Tod umgeben, da verlieren wir was, da muss man was loslassen, da muss man Ade sagen, das kann ich nicht mitnehmen. In 2. Korinther 5, Vers 4, denn das Sterbliche ist vom Leben verschlungen. Ist das so bei dir? Ist das Sterbliche vom Leben verschlungen? Und das Sterbliche muss vom Leben verschlungen werden. Nichts mehr da. Dann 2. Korinther 5, Vers 7. Lies mal 2. Korinther. Korintherbrief ist ja so ein Tränenbrief von Paulus. Also Paulus hat Schwierigkeiten gehabt. Weißt du, er rühmt sich der Trübsale. Was der alles durchgemacht hat. Hast du nicht mal im Traum durchgemacht. Aber das hat er durchlebt. Und sagt, wir rühmen unsere Trübsale. Und dann 2. Korinther 5, Vers 7. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben. Das ist Auferstehungsleben. Wir sind, Römer 6, Vers 11, wir sind der Sünde gestorben und wir leben jetzt für Gott. In Galater 5, Vers 16 sagt Paulus, ich sage, führt ein Leben im Geist. Und das ist Auferstehungsleben, ein Leben im Geist. Ich sage euch, führt ein Leben im Geist. Das ist, was er den Galatern predigt. Wir müssen anfangen, ein geistliches Leben leben, auf Gott gerichtet. Nur Gottes Anerkennung suchen, von Gott bestätigt werden, von Gott erfüllt zu sein. Wenn du das neue Leben hast, dann sehnst du dich nicht mehr nach dem alten Leben. Bist so erfüllt, so zufrieden, so glücklich. Gehst diesen Weg Gottes und alles andere interessiert dich nicht mehr. Auferstandene Menschen sind andere Menschen. Die haben ganz anderes äußeres Habit, das Gewohnheit oder Ausschauen, die orientieren sich nach ganz was anderem. Sie schauen nach dem, was droben ist und nicht mehr was dem, was hier unten auf der Erde ist. Wer mit Jesus auferstanden ist, sucht nicht mehr bei Menschen Anerkennung und Ehre. Kannst du testen, so eine Checkliste abhaken oder nicht. Der dient nicht mehr anderen Menschen, der lässt sich von Menschen auch nicht ausnützen. Der Auferstandene lässt sich von Menschen nicht ausnützen. Was es auch immer ist. Der sucht nicht mehr die Welt zu gewinnen. Der will nur den Himmel gewinnen, der Auferstandene. Wer mit Jesus auferstanden ist, ist von Jesus abgefärbt. Der sagt nur noch Jesus. Oh, komme bald, Herr Jesus. Maranatha, komme bald, Herr. Ich brauche mehr von dir. Der hat andere Sehnsüchte, traut Gott alles zu. Wer mit Jesus auferstanden ist, deshalb führe das Auferstehungsleben. Wer mit Jesus auferstanden ist, die Welt wird ihn nicht mehr verstehen. Also wenn du auferstanden bist, die Welt wird dich nicht mehr verstehen, die wird dich nicht mehr greifen können, die Welt wird dich vielleicht für verrückt erklären und sagen, der spinnt, weil du aus einer anderen Quelle lebst, weil du sie nicht mehr brauchst, weil du sie nicht mehr in Anspruch nimmst, weil du sie nicht anflehst, weil du dich nicht vor ihr beugst und Bückling machst. Wer einmal gestorben ist, für den bedeutet die Welt nichts mehr. Geschwister, sind wir schon gestorben, bevor wir sterben? Für den ist die Welt passé, Vergangenheit, abgeschrieben, regt sich nicht mehr auf, ob da jetzt eine Atombombe fällt oder irgendwo ein Tsunami ist oder das oder der Euro geht flöten. Die Welt geht für ihn weiter, denn er weiß, wenn wir das alles hier zurücklassen, wir haben einen Bau von Gott, wir haben Hoffnung. Johannes 12, Vers 24, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und er sterbe, so bleibt er allein. Wenn er stirbt aber, so bringt er viel Frucht. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, Johannes 12, 24. Sonst bleibt er allein. Sonst bleibst du allein, sonst bleibst du gottlos, zwecklos, sinnlos und sonst noch was. Du musst ein Opfer bringen, du musst dich in die Erde werfen lassen, dich beerdigen lassen. Sonst, ja, was passiert sonst? Kommst in die Mühle, wirst als Brot gebacken und Leute fressen dich auf. Ja, oder Vögel. Etliches fiel auf dem Weg, etliches fiel da unter Stein und so weiter, anderes wurde zertreten. Also, entweder du fällst in die Erde, in der guten Erde und gehst auf und bringst Frucht, oder du wirst zermalmt und kommst unter die Räder. Zwei Möglichkeiten hast du. Entweder fängst du dieses Auferstehungsleben zu leben, dann überlebst du dieses Sterben, wenn du sagst, ich bin bereit, jetzt zu sterben. Viele wollen gar nicht sterben, sie wollen ja lieber allein bleiben. Sie ziehen sich zurück, aber über die rede ich heute nicht. Für die habe ich jetzt keine Botschaft. Wer nicht sterben will, der wird sich auch nie verändern. Vielleicht im negativen, aber nicht im positiven Sinn. Wer nicht sterben will, der entwickelt sich auch nicht oder entwickelt sich in die falsche Richtung. Wer nicht sterben will, der geht abwärts statt aufwärts. Jesus lehrt, und das ist also mit Sterben. Wenn du wirklich sterben willst und sagst, Herr Jesus, ich möchte bei dir sein, ich möchte dort sein, wo du bist, am Gnadenthron, beim Vater zu Hause, aber lieber Vater, Jesus lehrt uns und sagt, kümmere dich nicht um die Toten, lass die Toten ihre Toten begraben. Weißt du, was das heißt? Die Menschen, die nicht mit Gott leben, die Menschen, um die sollst du dich gar nicht groß kümmern und ein Drama draus machen. Lass die Toten ihre Toten. Du sollst nicht groß reagieren auf die toten Christen. Frag mich, die geistlich Toten. Gibt es ein Auferstehungsleben? Glaubt ihr an ein Auferstehungsleben? Sie wissen es sowieso nicht. Sie haben keine Ahnung. Bei den geistlich Toten steht das Herz still. Die haben kein Herz. Lass die Toten ihre Toten begraben, die kein Herz haben, die herzlos sind, unbarmherzig sind. Sie führen nur Befehle aus wie ein Roboter. Das sind die Toten. Sie können nichts von sich aus tun. Ein Mensch, der auferstanden ist und in Gott lebt, der trifft Entscheidungen, der hat sein Leben in seiner Hand. Der ist kein Roboter. Der wird nicht gelebt, der lebt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. In Weisheit, das ist bei den Apokryphen, Weisheit 1, Vers 13 bis 15 und Kapitel 2, Vers 4, bei Weisheit heißt es, denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang des Lebens. Das ist Gott. Gott hat nicht den Tod gemacht. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihm zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren nun alle, die ihm angehören. Also, wenn du auferstehen willst und Auferstehungsleben leben möchtest, du musst dich vom Teufel trennen und alles, was seine Werke sind. Alles, was der Teufel macht, denn er ist von Gott abgefallen, er folgt Gott nicht, hört nicht auf Gott, ehrt Gott nicht, meckert gegen Gott, murrt gegen Gott. Wer den Teufel loswerden will, der muss genau das Gegenteil anfangen zu tun, was der Teufel, das Fleisch, gerne möchte, dass es getan wird. Jetzt zieh dich zurück, geh in deine Kammer, mach die Tür zu und lass die Welt vergessen. Lass die Gemeinde sein, schmeiß die Flinte ins Korn. Nein, wenn du auferstehen möchtest, musst genau das Gegenteil tun. Dir brummt der Kopf, dann sagt uns jetzt erst recht. Jetzt gehe ich auf die Straße, frische Luft und dann Hände hoch und dann Halleluja. Oder anders, nahe dich zu Gott. In der Bibel steht, nahe dich zu Gott und der Teufel flieht von dir. Und Gott naht sich zu dir, Jakobus. Also, naht euch zu Gott oder Petrus. Demütige dich vor Gott und Gott wird dich erhöhen. Das ist, wie man Auferstehungsleben zu leben beginnt. Ehre Gott und Gott wird dich ehren. Baue Gottes Reich und Gott wird dein Reich bauen. So beginnt das übernatürliche Leben, wenn Gott an erster Stelle in deinem Leben gesetzt wird. Wenn du dich Gott nahst, kommt er dir ganz nah, nimmt dich in den Arm. Der rennt auf dich zu und der Vater rannte auf den Jungen, nahm ihn in den Arm, bevor er irgendwas anstellen konnte. Und dann brichst du zum Auferstehungsleben durch. 1. Thessalonicher 5, 23, da heißt es, der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar. Also wirklich wie bei Hausfrau, ganz und gar, durchkochen, komplett. Und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus unser Herr kommt. Weißt du, Gott will uns hier zu lebendigen Kreaturen machen, nicht Salzsäulen. Salzsäule wird man, wenn man zurückschaut. Da führt man kein Siegesleben. Dein ganzes Leben wird ein bisschen anders ausgerichtet werden. Du musst durch den Heiligen Geist anfangen, in einer anderen Wirklichkeit leben. Der Geist, der Jesus lebendig macht, soll auch dein Leben zurückmachen. Zum Schluss noch ganz schnell. Moses ist ja sehr alt geworden. Also Moses hat das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt über die Wüste und sollte, dass die Kinder Gottes das Volk Israel ins gelobte Land führen. Aber er ist jenseits vom Jordan gestorben. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum ist Moses nicht in das Land mit hineingekommen? Warum konnte er das Volk Israel nicht in das gelobte Land hineinführen? 5. Mose 34, Vers 7. War er krank? War er schwach? War er gebrechlich? Waren seine Augen trübe? Die Bibel sagt, seine Frische ist von ihm nicht gewichen. Seine Augen waren so stark, dass er von Beersheba bis nach Dan sehen konnte. Von einem Ende bis zum anderen. Er hat gute Augen gehabt. Was war die Ursache für seinen Tod? Warum hat er das Volk Gottes rausgeführt, durch die Wüste geführt, das Wüstenleben mitgemacht und hat nicht fertiggebracht, das Volk Gottes ins gelobte Land hineinzuführen? Warum? Sein Tod hat eine andere Ursache gehabt. Er fand sein Grab am verkehrten Platz. Gott musste ihn beerdigen. Der Teufel stritt um seinen Leichnam sogar. Was ist da passiert? 4. Mose 20, Vers 12. Der Herr redete zu Moses, weil ihr nicht auf mich vertraut habt, so dass ihr mich vor Augen der Israeliten verherrlicht hättet. Darum sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, dass ich für euch bestimmt habe, weil ihr mich nicht verherrlicht habt. Auferstehungsleben ist Gott verherrlichen. Gott verherrlichen. Nicht und auf Gott gut hören, gut aufpassen. Weißt, einmal sagt er so, schlag zum Felsen, hau drauf. Und das nächste Mal sagt er, sprich zum Felsen. Weil du mich nicht verherrlicht hast. Moses starb nicht an Altersschwäche. Er starb am Ungehorsam, am Unglauben, Unachtsamkeit. Weil er sich das nicht bewusst war. Er verplemperte sein ganzes Leben, verstehst du? Und nur in einem Moment, einem kritischen Moment, tut er nicht das, was Gott sagt. Und wir sollen anfangen, unser Auferstehungsleben zu leben. Die Israeliten verplemperten 40 Jahre in der Wüste. Unnötig eigentlich. Führten ein Leben voller Kompromisse, drehen seinem Kreis und so weiter. Die kannten fast jeden Kaktus und jeden Sandkorn oder jeden Steinchen schon in der Wüste. 40 Jahre, da lernst du viel kennen in dieser Gegend. Da mal ein bisschen und dort mal ein bisschen. Moses starb mit unvollendeter Arbeit. Wie willst du sterben? Weißt du, wir sollten unser Leben jetzt ausrichten. Und jetzt lasse ich mir an meiner Schwachheit genügen. Jetzt mache ich mir keine Sorgen. Verstehst du? Ja, denk, nimm Herr das Fall aus dem Fleisch, mach das und so weiter. Lass dir an seiner Gnade genügen. Und tu das, was er sagt. Sprich zum Felsen. Und das ist ein Bild, Christus nicht schlagen, Christus nicht abermals kreuzigen. Aber nicht mal, ja Herr, vergib mir meine Sünden, deine Sünden sind bereits vergeben. Und es lebe als ein Heiliger. Das ist Auferstehungsleben leben. Als ein Heiliger, als ein Vollendeter. Und auf die Vollendung zu, jag nach der Heiligung, dann noch das und das noch schnell ablegen. Du hast das ewige Leben. Es war schwierig, aus Ägypten rauszukommen. Aber die sind nicht reingekommen. Weißt du, die haben so viel Wunder erlebt, so viele herrliche Taten Gottes erlebt. Du hast schon so viel erlebt und du bist in der Wüste irgendwo dann versandet. Die Israeliten haben in der Wüste gelebt, und zwar, als wenn Gott tot wäre. Weißt du, als wenn Gott nicht helfen könnte, dass er die Riesen nicht schlagen könnte, dass er die Riesenfeste Städte ihnen nicht geben könnte. Sie sind nicht an ihr Ziel gekommen, weil sie Gott nicht zugetraut haben. Weil sie Gott nicht zugetraut haben. Trau deinem Gott was zu in deinem Leben. Dass Gott das Ziel, das, was er sich vorgenommen hat, dass er das, was anfängt, auch vollendet. Und auch Verstehungsleben ist, auf die Vollendung zuleben. Lasst uns aufstehen und lasst uns Gott anbeten. Und die Frage ist, wie lang willst du noch in der Wüste rumtippeln? Weißt du, der Weg, was Gott sich vorgenommen hat für seine Kinder, waren 3 Tage. In 3 Tagen sollten sie aus Ägypten nach Kanaan kommen. 3 Tage. Und Gott hat auf Pharao gesagt, 3 Tage, die sollen gehen und dann sollen sie dort umsiedeln. Aber sie haben 40 Jahre gebraucht, lange Zeit, weil sie Gott nicht vertraut haben. Vater, ich danke dir, dass wir heute nicht so töricht sein müssen wie die alten Israeliten, die einfach dir nicht vertraut haben, die nichts was zugetraut haben. Du hast das gute Werk bei uns angefangen, Herr Jesus, und ich danke dir, du wirst es auch vollenden. Und wir möchten mit deiner Hilfe, wo wir auch sind, auf Verstehungsleben leben, uns nicht runterkriegen zu lassen, uns nicht entmutigen zu lassen, uns nicht fertig zu machen, sondern immer wieder aufzustehen. Auferstehung hat etwas mit Aufstehen zu tun. Aufrechten Gang, Rückgrat, Haltung einnehmen für Gott. Halleluja. Und mit Gott leben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Herr, und das ist dieses Wissen, das ich meinen Geschwistern, Brüdern und Schwestern weitergeben möchte. Wir leben, weil Jesus lebt. Halleluja. Weil Jesus lebt, soll auch ich leben. Soll meine Familie leben. Sollen meine Brüder und Freunde und Schwestern und alle Menschen leben dürfen, weil Jesus lebt. Halleluja. Du bist der Fürst des Lebens. Und du bist auferstanden. Herr, und du schenkst jedem Einzelnen ein Auferstehungsleben. Und wenn wir jetzt irgendwo im Sterbeprozess sind und im Sterben sind, ist es nicht leicht. Herr, schenk Gnade. Und schenk meinen Geschwistern Gnade, wie dem Saul, wie dem Paulus, wo er einfach sich genügen lassen kann. Lass dir an meiner Gnade genügen. Bruder, Schwester, und das ist, was ich dir mitgebe, auch heute. Egal, wie es in deinem Leben aussieht, wie trüb, wie dunkel oder ja, spielt keine Rolle. Lass dir an seiner Gnade genügen, denn seine Kraft ist in dir, Schwächling, mächtig. Halleluja. Seine Kraft ist in dir mächtig. Halleluja. Lass unsere Hände hochheben und lass uns zum Herrn preisen. Und lass uns sagen, Herr, deine Kraft ist stark. Deine Kraft ist mächtig. Was du mit den anderen alles vermochtest, das vermagst du auch mit mir. Herr, du kannst mir helfen, dass ich über meine Mauern springen kann. Dass ich über mein Grab, ja, dass ich aus meinem Grab rausspringe und dass ich sogar dem Teufel von der Schippe springen kann. In Jesu Namen. Halleluja. Du bist vielleicht am Ende deines Lebens und denkst, jetzt ist alles am Ende, alles verloren. Nein, mit Gott fängt erst das Abenteuer an. Lob und Dank. Halleluja, Halleluja. Ich preise dich. Ich preise dich. Amen. Amen. Preise Gott. Preise Gott.